auf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagiert damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister und Ministerinnen der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die in Spanien bereits im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Wie in Kalifornien soll auch im US-Bundesstaat Texas bei Protesten die Nationalgarde eingesetzt werden. Das hat der republikanische Gouverneur Abbott angekündigt. Heute und am Wochenende sind in Texas Demonstrationen gegen die harte Migrationspolitik von Präsident Trump geplant. Angefangen haben die Proteste in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Vereinzelt kam es dabei zu Plünderungen und Ausschreitungen. Trump hat daraufhin die Nationalgarde in die Stadt beordert. US-Korrespondentin Nina Barth.
Trump hat 4000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Nach Angaben des Ministeriums wird er mehr als 130 Millionen Dollar kosten. Donald Trump erklärte, die Soldaten blieben so lange in der Stadt, bis es keine Gefahr mehr gebe.
Führende Sozialdemokraten fordern von ihrer Partei eine andere Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner kritisieren in einem Grundsatzpapier die Bundesregierung und die eigene Parteispitze. Die Autoren regen unter anderem an, mit Russland wieder ins Gespräch zu kommen. Neue US-amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland zu stationieren, lehnen sie ab. Die aktuell geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben sei irrational. Es gebe dafür keine sicherheitspolitische Begründung, heißt es in dem Papier. Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Aus diesem Anlass empfängt Berlins regierender Bürgermeister Wegner am Mittag den Prager Bürgermeister Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten beide die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der tschechischen Hauptstadt. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Es gäbe einen Austausch in der Kultur, zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement. Auch ein Garten spielt bei dieser Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Prag eine Rolle, der Comeniusgarten in Neukölln. Wegner und Svoboda sind schon länger Schirmherren dieses Gartens, der an böhmische Flüchtlinge in Neukölln erinnern soll. Mit der Gründung einer gleichnamigen Stiftung wollen Wegner und Svoboda dafür sorgen, dass der Comeniusgarten langfristig bestehen bleibt. Sie besuchen den Neuköllner Garten gemeinsam am Nachmittag. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht.
In Berlin ist gestern Abend ein Mann auf einem Bahnhofsvorplatz getötet worden. Nach Angaben der Polizei waren auf dem Hannes-Sobeck-Platz vor dem Bahnhof Gesundbrunnen mehrere Personen in Streit geraten. Dabei wurde der 39-Jährige vermutlich mit einem Messer am Hals verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er später starb. Die Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute anfangs noch dicht bewölkt, Richtung Oder und Neiße letzte Schauer. Später freundlich mit Sonne und trocken bei 19 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 13 Grad, in Tempelhof 15, in Forst in der Lausitz 13 und in Fürstenwalde-Spree 15 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Inke Griebsch.
Willkommen zurück. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen mit Musik von einem hochgeschätzten englischen Komponisten, den König Georg II. Zu seinem Master of the King's Music ernannt hatte. Und der hieß Joseph Beuys. Nein, William Beuys.
Thank you.
Musik von dem englischen Barockkomponisten William Boyce haben wir gehört. Seine Sinfonie in C-Dur hat die Academy of St. Martin in the Fields gespielt, unter der Leitung von Neville Mariner. Unser Musikredakteur Oliver Krüger hat sich in unserem Archiv umgesehen und eine Radio 3-Aufnahme mit dem palästinensisch-israelischen Pianisten Salim Ashkar herausgesucht. Salim Ashkar ist Jahrgang 1976. Er ist in Nazareth aufgewachsen, mit arabischer Musik im Ohr und mit einem Klavier im Wohnzimmer. Das Klavier hatte die Familie durch den Tausch gegen ihr altes Auto bekommen und erstmal stand es nur wie ein nostalgisches Möbelstück im Wohnzimmer herum. Als dann ein Verwandter aus dem Libanon kam und das Instrument zum Klingen brachte, wurde bei dem 6-jährigen Salim die Leidenschaft fürs Klavierspiel geweckt und die ließ ihn dann nicht mehr los. Heute gehört Salim Ashkar zu den international gefragten Pianisten seiner Generation und eine zentrale Rolle in seinem Repertoire spielt Musik von Mozart. Wir hören ihn jetzt in einer Radio 3-Aufnahme aus unserem Archiv mit dem ersten Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 20 in D-Moll. Salim Ashkar spielt zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von David Afkam. Und diese Radio 3-Aufnahme ist im Juni 2020 entstanden, also fast genau vor 5 Jahren im großen Sendesaal hier bei uns im Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg. Dieses Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart steht in D-Moll. Es ist die Nummer 20, Köchelverzeichnis 466. Und daraus hat Salim Aşkar, der Pianist, den ersten Satz gespielt, zusammen mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin am Dirigentenpult mit David Afkam. Und diese Radio-3-Aufnahme ist im Juni 2020 hier bei uns im Haus des Rundfunks im großen Sendesaal entstanden.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die Schriftstellerin Bettina von Arnim.
Man mag nur da guten Rat annehmen, wo er der eigenen Meinung nicht widerspricht.
Dieses Menuett stammt aus einer Suite, die Suite Nummer 1 in B-Dur von Francesco Maria Veracini. Gespielt hat die Musica Antiqua Köln unter der Leitung von Reinhard Göbel.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Frauke Thiele. Hallo Frauke.
Grüß dich, Imke.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der lebt in Berlin und in New York, ist in Deutschland und den USA ein Literaturstar. Und jetzt hat er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben zur aktuellen politischen Lage.
Ja, in Amerika vor allen Dingen, da erscheint nämlich jetzt gerade sein neuestes Buch. Daniel Kehlmann findet das Wort Faschismus für die Vereinigten Staaten unter Donald Trump mittlerweile nicht mehr übertrieben. Im Interview in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat der Autor gesagt, Zitat, wir sehen, dass Menschen hauptsächlich wegen ihrer ethnischen Identität ohne Verfahren inhaftiert werden, verschwinden, keinen Kontakt zu ihrem Anwalt haben können. Und jetzt wird auch noch in Los Angeles die Nationalgarde gegen Demonstranten eingesetzt. Was wir in den USA erleben, ist, glaube ich, neu in der Form, dass es eine asymmetrische Diktatur darstellt, so sagt das Daniel Kehlmann.
Asymmetrische Diktatur, was ist mit diesem Begriff gemeint?
Ja, Kehlmann meint es so, dass das Leben in Amerika schon immer asymmetrisch war, also von Ungleichheit geprägt. Schwarze Menschen lebten viel mehr in der Angst, von der Polizei angehalten und womöglich auch erschossen zu werden, schon immer. Weiße Menschen mit US-Pass hätten diese Angst eben nicht haben müssen und müssen sie auch jetzt nicht haben. Jetzt würden Menschen aus Südamerika und andere Migranten mit einer tief rassistischen Hassenergie verfolgt, so Kehlmann. Die Menschen würden ohne Gerichtsurteil ins Gefängnis gesperrt. Sie leben, so Kehlmann, jetzt wieder Zitat, jetzt schon in einem echten Willkürregime, das durchaus vergleichbar ist mit der Situation der Juden Anfang 1933 in Deutschland natürlich. Und natürlich kann davon für Weiße mit amerikanischem Pass keine Rede sein, so sagt es Daniel Kehlmann im FAZ-Interview. Also das meint er mit asymmetrischer Diktatur.
Ja, beängstigend, diese Einschätzung von Daniel Kehlmann, der es ja wissen muss, weil er auch teilweise in New York lebt. Vor allem die Nagelbilder haben Günter Uecker weltberühmt gemacht. Jetzt ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Günter Uecker gehörte ja zu den bekanntesten Gegenwartskünstlern.
Ja, Uecker ist 1930 in Mecklenburg geboren, in einem Haus ganz ohne Bilder und Bücher. Nach einem Malereistudium, das hat er an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee gemacht oder absolviert, kam er dann in den 50er Jahren an die Kunstakademie Düsseldorf, ist also in den Westen gegangen und dort hat er später auch als Professor gelehrt. Charakteristisch sind natürlich seine Nagelbilder, die hat er seit den 50er Jahren geschaffen. Er hat Nägel in unterschiedlichster Ausrichtung, nicht nur in Platten und Bretter, sondern auch als Protest gegen die Bürgerlichkeit in Tische, Stühle und Klavierer genagelt.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Also positive Energie, fast schon was Meditatives hatte für ihn, dieses Nageln. Und es kam vor allen Dingen oder kommt bei diesen Bildern natürlich auf die Perspektive an, je nachdem, wo man steht, in welcher Ausrichtung, wie sich Licht und Schatten verhalten. Es ging also Günter Uecker nicht nur um die Nägel selbst, sondern um die Räume zwischen den Nägeln und diese Nagelbilder. Er hat natürlich auch viele andere Sachen gemacht, große Malereien und auch Videoarbeiten, aber diese Nagelbilder sind auf dem internationalen Kunstmarkt heute ein Vermögen wert und hängen in den wichtigsten Häusern für moderne Kunst. Günter Uecker hat zweimal Deutschland bei der Biennale in Venedig vertreten und hat auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und gestern ist er mit 95 Jahren in seiner Wahlheimat, kann man sagen, Düsseldorf, gestorben.
In der Bundesrepublik Deutschland, der BRD, gab es für comicbegeisterte Kinder Mickey Maus, Tim und Struppi und Asterix oder auch Tick, Trick und Track. In der DDR hießen die Comichelden Diggedax und die Abrafaxe. Sie stammen aus der Feder des Zeichners Hannes Hegen. Und über ihn und seine Figuren gibt es nun einen Vortrag, und zwar heute im DDR-Museum. Und das, Frauke, ist deine Empfehlung.
Ja, die Diggedax, du wirst das besser wissen, weil du in der DDR aufgewachsen bist, Imke, waren drei wissenshungrige Kobolde, die um die Welt reisen und Abenteuer erleben. Und ab 1976 wurden sie ausgetauscht gegen drei Menschen. menschliche Figuren, eben die Abrafaxe. Und beide Serien sind in den sogenannten Mosaikheften rausgekommen und standen eben für eine Pop- und Jugendkultur made in DDR. Die Abenteuer der drei Kobolde haben Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur weiten Welt geboten, außerhalb der DDR, weil sie eben überall hingereist sind. Erschaffen wurden beide Reihen eben vom Grafiker Hannes Hegen. Und der wäre jetzt 100 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass hält der Comic-Fan Matthias Friske zum Geburtstag von Hannes Hegen einen Vortrag. Eben, da geht es um die Geschichte der Mosaikheftchen und um die Geschichte dieser Figuren von Hannes Hegen, die bis in die Gegenwart führt, weil ja heute auch noch viele das gerne lesen und auch diese Heftchen sammeln und die zum Teil auch ziemlich viel wert sind, ne, ja, auf dem Sammlermarkt.
Heiße Ware, heiße besonders Ware. Die frühen Ausgaben.
Genau. Ja, heute um 18 Uhr ist das im DDR-Museum. Das ist direkt gegenüber vom Deutschen Dom und der Eintritt ist frei.
Vielen Dank, Frau Gethiele.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Thank you.
Das Deutsche Sinfonieorchester Berlin hat in einer Radio 3-Aufnahme aus dem Jahr 2014, die entstand in der Berliner Philharmonie, den dritten Satz aus der Orchestersuite Nummer 3 von Peter Tschaikowski gespielt. Am Dirigentenpult stand Tugan Sochjew. Der Wiener Friedrich Gulda war ein Musiker, der sich weder um Genregrenzen noch um Konventionen scherte. Mit dem verstaubten Musikbetrieb stand er auf Kriegsfuß. Auf keinen Fall wollte er sich Vorschriften machen lassen. Und in Konzerten spielte er andere Stücke, als auf dem Programm standen. Er trug T-Shirts und außergewöhnliche Kopfbedeckungen statt Hemd und Anzug. Oder er trat auch mal splitterfasernackt auf. Friedrich Gulda war schon ein schräger Vogel und zugleich ein Intellektueller mit Tiefgang. Und er war ein Pianist ersten Ranges. Seine Mozart- und Beethoven-Aufnahmen setzen heute noch Maßstäbe. Besonders gefallen hat ihm, wenn die Rezensenten geschrieben haben: Unglaublich, so etwas haben wir ja noch nie gehört. Und dieser Satz passt auch zu Friedrich Guldas Konzert für Cello und Blasorchester. Das hat er 1980 für den Cellisten Heinrich Schiff geschrieben. Der hatte sich bei Gulda über das zu klassische Repertoire beschwert und war bei ihm natürlich genau an der richtigen Adresse. Hier kommt der fünfte Satz aus diesem herrlich verrückten Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda. Thank you. Herrlich, dieses Konzert für Cello und Blasorchester von Friedrich Gulda. Das besteht aus 5 Sätzen und das hier war der 5. Satz, Finale alla Marcia. Aller Friedrich Gulda, kann man sagen. Wir haben eine Aufnahme mit dem Cellisten Nicola Altstädt und den Bläsern der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gehört, unter der Leitung von Alexander Joel. Und mit ganz anderer Musik können Sie diesen Cellisten Nicola Altstädt Ende Juni in der Berliner Philharmonie erleben. Dort wird er zusammen mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin das Stück Lieu Retrouvé, wiedergefundene Orte, des englischen Komponisten Thomas Addis spielen. Thomas Addis ist auch der Dirigent dieses Abends und außerdem steht Musik von Claude Debussy, Mark Simpson und die Sinfonie Nummer 7 von Jean Sibelius auf dem Programm. Das Konzert ist am Samstag, dem 28. Juni in der Philharmonie Berlin. Es gibt noch Karten dafür. Ja, und da sollte man sich bei Zeiten drum kümmern, denn das ist ja ein herrliches Programm. Der junge französische Geiger Théotime Langlois de Swart hat zusammen mit dem Orchestre Le Consort ein neues Vivaldi-Doppelalbum herausgebracht. Die tiefe, frische und erzählerische Kraft der Interpretation darauf haben uns so sehr begeistert, dass es jetzt für eine zweite Woche unser Album der Woche ist hier auf Radio 3. Théotime Langlois de Swart hat uns erzählt, warum sie nach Vivaldis 4 Jahreszeiten noch weitere Vivaldi-Konzerte eingespielt haben.
After the 4 seasons in the recording, we are doing another round of seasons with the same symbolism.
Ja, er sagt, dass sie nach den 4 Jahreszeiten noch einen zweiten Durchgang mit Konzerten aufgenommen haben, die dieselbe symbolische Wirkung besitzen. Damit wollten sie zum einen zeigen, dass Vivaldi Tonarten ganz präzise eingesetzt hat, um bestimmte Emotionen und Effekte auszudrücken. Und zum anderen zeigen die Werke auf der zweiten CD Vivaldi in unterschiedlichen Lebensphasen. Und hier hören wir jetzt das Largo aus dem C-Moll-Violinkonzert, Reumverzeichnis 202. Das hat Vivaldi 4 Jahre nach seinen 4 Jahreszeiten geschrieben.
Thank you.
Das Lago aus dem Konzert in C-Moll für Geige, Streicher und Basso Continuo von Antonio Vivaldi war das. Das ist Musik von unserem Album der Woche. Das hat der junge französische Geiger Théotime Langlois de Swart zusammen mit dem Orchestre Le Consort eingespielt. Und mehr Informationen dazu gibt's auf radio3.de. Und das hier ist Musik des deutsch-russischen Komponisten Reinhold Glier.
Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam, unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Brühan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
12 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das waren gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. In Polen hat die Parlamentssitzung begonnen, in deren Verlauf Premierminister Tusk die Vertrauensfrage stellen wird. Tusk reagierte damit darauf, dass der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Der Premierminister geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen wird. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Innenminister der Länder beraten ab heute über die Frage, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Auf ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem darum, ob die Täter eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Tobias Mück, RBB 24.
Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert, aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer hat dafür geworben, eine spezielle elektronische Fußfessel einzuführen, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Der SPD-Politiker will die Gesetze entsprechend ändern. Auch Union und SPD im Bund planen, für so ein Modell die Rechtsgrundlage zu schaffen.
Wie in Kalifornien soll auch